dass sich in diesem unserem Leben entscheidet, ob unser Leben Bestand hat. Das legt jeder unserer Handlungen und Entscheidungen eine besondere Bedeutung bei. Und gerade den kleinen Entscheidungen des Alltags, da, wo wir anderen Menschen begegnen, gerade die erste Begegnung, wie wir miteinander umgehen, nicht, wo wir groß entscheiden, wie ich in meinem Leben weitergehen will. Unsere Handlungen können wir nicht rückgängig machen. Deswegen sagt man auch, es gibt nur eine Gelegenheit für den ersten Kontakt. In keinem vermeintlichen zukünftigen Leben können wir das rückgängig machen. Unser Leben ist einmalig. Wir leben nur ein einziges Mal. Das macht uns, jeden und jede einzelne von uns, zu einem besonderen Menschen. Nicht austauschbar, sondern einmalig. Einmalig, so wie ich bin. Das mag für manche auch eine große Last sein. Mache ich auch genug aus meinem Leben? Habe ich zu viele gute Gelegenheiten ausgelassen und bin daher im Leben gescheitert? Das sind Fragen, die einen quälen können. In Indien haben die Christen begonnen, sich um die Armen, die Kranken, die Ausgestoßenen zu kümmern. Am bekanntesten ist Mutter Teresa, der Engel von Kalkutta. Und es passt ja jetzt gut, dass ich von einer Schwester Teresa auch jetzt hier das Buch geschenkt bekommen habe. Mutter Teresa, sie hat viele Menschen angezogen, die mit ihr die Armen pflegen. Sie wissen um die Einzigartigkeit des Menschenlebens. Zahlreiche Politiker und Schauspieler haben Mutter Teresa in Kalkutta besucht, um von ihr Ratschläge für ihr eigenes Leben zu erhalten, um etwas von ihrer Ausstrahlung zu verstehen. Da kamen also einflussreiche, gut gekleidete, schöne Menschen zu dieser alten, verschrumpften Frau, die immer die gleiche Kleidung trug. Und eine Schauspielerin sagte einmal: Wenn ich sehe, was Sie hier tun, welche Leute Sie hier pflegen, entschuldigen Sie bitte, aber das ist schon eklig. Nicht für eine halbe Million Dollar würde ich das machen. Und da antwortete Mutter Teresa und sagte: Nein, für eine halbe Million Dollar würde ich das auch nicht machen. Warum machte das also Mutter Teresa? Weil sie davon überzeugt war, dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist und von Gott geliebt ist. Weil sie wusste, dass Gott will, dass es allen seinen Geschöpfen gut geht. Und weil sie ihre Aufgabe darin erkannte, diesen Menschen in Indien zu helfen. Und weil sie glaubte, dass Gott sie eines Tages fragen wird: Hast du die Aufgabe, die ich dir gegeben habe, auch erfüllt? Bist du nicht fortgelaufen vor dieser Aufgabe? Hast du darauf vertraut, dass ich dir helfen werde, dass ich dir eine Aufgabe gebe, die du mit deinen Kräften erfüllen kannst? Mutter Teresa sah dieses Leben immer auch im Angesicht der Ewigkeit. Und das bedeutet für sie gerade nicht: Ich lege meine Hände in den Schoß und Gott wird alles richten. Sondern sie fragte nach ihrer Verantwortung für diese Welt. Das ist ein Grundzug des christlichen Lebensvollzugs, besonders des protestantischen Lebens in dieser Welt. Die Frage: Wie werde ich meiner Verantwortung für diese Welt gerecht? Wie lebe ich meinen Berufsalltag, mein Familienleben, meine sozialen Beziehungen so, dass ich darin meine Berufung erkennen kann? Und woher erhalten wir eigentlich die Maßstäbe für unser ethisches Handeln und für unsere Vorstellungen von einem gelingenden Leben? In den biblischen Lesungen, die wir nun in diesen Wochen des Kirchenjahres hören, wird dieser Aspekt besonders betont. Die Zeit des Osterfestkreises ist nun vorbei. Er begann im Februar mit der Fastenzeit. Es kam die Karwoche, die Osterwoche, die Osterzeit, Himmelfahrt und Pfingsten. Und am letzten Sonntag war das Fest der Dreieinigkeit. Gott hat sich in diesen Wochen als dreieiniger Gott offenbart. Er hat sich gezeigt als der Vater, der den Sohn auferweckt hat zu einem neuen Leben, und als Geist, der uns gesandt ist. In den Gemeinden, die noch Paramente, also diese Vorhänge, diese Tücher am Altar hängen haben, da hängt nun in den kommenden Wochen ein grünes Altartuch, in den kommenden 24 Wochen. Es ist die festlose Zeit, die Zeit, in der wir uns Gedanken machen, wie unser Glaube in unserem Alltag Gestalt gewinnt, wo wir fast ein halbes Jahr schauen, was unseren Glauben trägt, wenn wir nicht gerade Weihnachten oder Ostern feiern. Im Alltag schlängeln wir uns doch oft so häufig durch. Wir schummeln uns darum herum, zu unserer Verantwortung zu stehen und versuchen, unsere Fehler zu vertuschen. Wie der reiche Mann in der Erzählung des Lazarus sagen wir: Hätte uns jemand vorher gewarnt, dann hätten wir vielleicht noch die Notbremse ziehen können. Dann wäre der Zug nicht in den Abgrund gerast. Und dann bekommt man entgegengehalten: Aber mit etwas gesundem Menschenverstand hättest du doch sehen müssen, wo alles hinsteuert. Hättest du auf dein Gewissen gehört, wäre es nicht so weit gekommen. Ja gut, ich hätte es wissen können. Aber hätte es mir jemand gesagt, jemand, dem ich vertraue, der etwas zu sagen hat, dann wäre es leichter gewesen. Ich vermute, dass das mit das Besondere von Barack Obama bei der letzten Wahl ausgemacht hat. Dass er so viele Befürchtungen und Ängste der Menschen in den Vereinigten Staaten angesprochen und ausgesprochen hat. Und sagte: So kann es nicht weitergehen. Wir steuern in den Abgrund mit unserem Zug. So kann es nicht weitergehen. Klimaschutz, Bankenkrise, Kriegspolitik, Überschuldung, Sozialsystem. So geht's nicht weiter. Hier müssen wir anpacken. Yes, we can. Und die Menschen haben ihm ihr Vertrauen geschenkt. Wer etwas Unangenehmes ausspricht, wird normalerweise nicht gewählt. Aber wenn er zugleich auch noch sagt: Aber wir packen das an, dann hat er vielleicht doch Chancen. Obama war bei der letzten Wahl für die Menschen ein solcher, von dem sie sich ins Gewissen reden ließen und mit ihm gemeinsam anpacken wollten. Dass an einen Menschen so viele Erwartungen gestellt werden, ist sehr selten. Das sind schon messianische Züge, Erwartungen, wie sie an einen Messias, an einen Retter gestellt werden. Der reiche Mann in der Geschichte sagt: Würde jemand aus dem Totenreich zurückkehren und den Leuten sagen, wie sie ihr Leben zu führen haben, dann würden sie ihr Leben verändern. Und er erhält die Antwort: Nein, sie wissen doch jetzt schon, worauf es eigentlich im Leben ankommt. Sie haben Mose, die Propheten, sie haben ihr Gewissen. Wenn jemand von den Toten auferstünde, sie würden ihm auch nicht glauben. Und Jesus sollte Recht behalten. Seine Botschaft zu Lebzeiten war einfach: Gottes Reich bricht an. Ändert euer Leben. Richtet euch auf Gott aus und ihr braucht euch nicht zu sorgen. Diejenigen, die vor seiner Hinrichtung diese Botschaft verlacht haben, haben genauso auch hinterher diejenigen verlacht, die bezeugt haben, dass Jesus zum neuen Leben auferweckt wurde. Die Auferweckung, die auch Gottes Bestätigung zu Jesu Botschaft ist, wollten sie nicht akzeptieren. Gott zwingt sich eben niemanden auf. Und wenn uns Jesus die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus erzählt, so erzählt er damit nichts darüber, wie es im Jenseits aussieht. Er benutzt für seine Zuhörer ja auch eher ein Märchenmotiv. Er sagt, dass Abraham im Totenreich herumgeht und zwischen den einzelnen Toten vermittelt. Von Gott ist in dieser Jenseitsvorstellung nicht die Rede. Stattdessen ist es hier Abraham, der auf dem Stuhl des Gastgebers sitzt und der angesprochen wird aus dem Totenreich, Vater Abraham. Eigentlich all das, was Gott gebührt in den anderen Vorstellungen von Jesus. Wenn Jesus sonst erzählt, wie es sein wird, wenn wir zu Rechten Gottes sitzen, wenn wir mit ihm das Mahl halten, wenn es Wohnungen im Hause seines Vaters gibt, dann spricht Jesus nicht vom Vater Abraham, sondern spricht von Gott. Das ist ein Zeichen dafür, dass es ihm hier nicht darum geht, über das Jenseits zu sprechen, sondern darüber, was es für unser Leben hier bedeutet. Und Jesus hat mit dieser Geschichte eine klare Botschaft für uns. Erstens, hier auf Erden entscheidet sich, ob dein Leben Bestand hat, ob es gelingt oder nicht, in keinem früheren und keinem späteren Leben, hier auf Erden. Zweitens, erkennst du in deinem Leben, wofür du Verantwortung trägst? Bist du bereit, auch hierin deine Berufung zu erkennen? Bist du bereit zu sehen, was Gott mit deinem Leben vorhat? Und drittens, warte nicht darauf, dass etwas Außerordentliches geschieht, das dir offenbart, wie du dein Leben zu führen hast, dass jemand aus dem Totenreich kommt, sondern höre auf das, was du eigentlich schon weißt, durch die biblische Botschaft, durch die Gebote und dein Gewissen. Dann hast du schon genügend Handlungsanleitungen für ein Leben, das Bestand hat. Ein Evangelium, das vielleicht gerade durch seine Klarheit Anstoß erregt. Vielleicht ein Anstoß, sein Leben zu verändern. Und dass dabei Gott mit uns geht, dürfen wir vertrauen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.